Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte.
Ich freue mich heute, Dr. Gerion Oertz dabei zu haben. Er leitet für ARUB den Bereich Foresight in Europa und ist wirklich international gefragter Redner, Workshopleiter, Experte. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze zu dir selber.
Ja, danke Konstantin. Ich bin Soziologe von Haus aus mal gewesen und das natürlich immer noch, interessiere mich hauptsächlich für gesellschaftliche Phänomene, aber auch stark vor allem für Fragen wie Technologien und Innovationen gesellschaftlich angenommen, gebraucht, genutzt und auch gedacht werden in die Zukunft rein. Ansonsten hast du es gesagt, bei ARUB verantworte ich Foresight in der Region hier in Europa und auch das Thema städtische Entwicklung in Deutschland.
Steigen wir doch gleich mal ein. Was ist ein Trend und was unterscheidet einen einfachen Trend von einem Megatrend?
Das ist die Reichweite, die Bedeutung und die Relevanz. Also grundsätzlich definiere ich Trends als Entwicklungstendenzen. Die haben dann eben unterschiedliche Geltungen, Reichweiten und Relevanzen. Und da ist es immer wichtig zu fragen, für welches Relevanzsystem redet man über Trends, die Branchen und Industrien, also wirtschaftliche Relevanz haben? Redet man über Trends, die lebensweltliche oder Lebensstilrelevanzen haben, wie die Menschen sich kleiden, was sie essen, was sie konsumieren? Und dann ist es sinnvoll, grundsätzlich zu sagen, zwischen solchen Umfeldtrends oder Kontexttrends zu unterscheiden und sehr spezifischen Branchentrends oder Trends für ganz bestimmte Ausschnitte von Gesellschaft. Und was Trends und Megatrends unterscheidet, ist definitiv, dass Megatrends ganz langlaufen Entwicklungen mit einer sehr hohen Relevanz für alle gesellschaftlichen Teilbereiche oder Subsysteme und auch für alle Geografien besitzen und dass sie auch schon mindestens 10 Jahre in der Vergangenheit nachweisbar sein müssen, um sozusagen diesen offiziellen Stempel Megatrends aufgedrückt zu bekommen. Das ist ja ein Begriff, den John Nesbitt, ein großer amerikanischer Zukunftsforscher, mehr oder weniger mal erfunden hat oder stark geprägt hat mit 10 Megatrends 1982 in dem gleichnamigen Buch Megatrends. Also die unterscheiden sich von normalen Trends durch ihre Stabilität, könnte man sagen, und durch ihre Reichweite und Relevanz. Und Trends sozusagen auch nochmal grundsätzlich sind selber aber auch schon langlebiger als sowas wie Moden, wenn man das nochmal unterscheiden wollte. Also natürlich gibt es ganz heiße und kurzlaufende Trends, die dann eben nicht so langlebig sind. Das ist vor allem im Konsumgüterbereich dann interessant, dass man diese Trends dann irgendwie versteht, nutzt, ja, auch für die Werbung und für die Ansprache von Zielgruppen und so weiter. Aber es sollte dann, um ein echter Trend zu sein, doch etwas langlebiger sein als nur eine ganz kurzfristige Mode, die sozusagen eine Saison gilt, abverkauft wird und dann werden die Regale wieder aufgefüllt und es kommt sozusagen das nächste Kleid ins Regal oder ins Schaufenster.
Du hast es ja angesprochen, das ist ein Megatrend eben, ja, zum Teil auch global ist. Würdest du sagen, dass das ist so eine Voraussetzung auch in einer immer weiter globalisierten Welt, dass eine bestimmte Entwicklung, die du als Megatrend identifizieren würdest, eben nicht nur an einem Ort passiert, sondern an vielen Orten, zum Teil gleichzeitig, zum Teil überlagert?
Ich würde sagen, ja, wobei sie ja nicht unbedingt auch per Definition von so einem Megatrend nicht unbedingt dort auftreten muss, also an einer anderen Stelle in unserer vernetzten Welt. Es würde ja auch reichen, wenn sie dort Wirkung hat. Also wenn der Impact eines Trends so stark und so weitreichend ist, dass er eben Wirkungen an irgendeiner relevanten Stelle ganz woanders in der Welt erzeugt. Ja? Also ich würde nicht unbedingt darauf bestehen, dass dieser Megatrend parallel koexistieren muss an verschiedensten Orten in der Welt. Das tut er natürlich meistens. Ja, also nehmen wir so, was weiß ich, ein globales Phänomen wie Hip-Hop. Das könnte man durchaus sagen, ist als Kultur, nicht nur Musik, sondern auch mit Breakdancen, Graffiti, BMX-Fahren, auch einer bestimmten Haltung dahinter, ist das eine Kultur, ist ein kulturelles Phänomen. Und Hip-Hop ist ein Megatrend, könnte man einfach mal sagen. Und der ist natürlich in allen Kontinenten, existiert der, ist da relevant. Ja. Wäre aber nicht unbedingt eine Voraussetzung in meinen Augen, sondern tatsächlich ein so bedeutsamer, so wichtiger, so tiefgehender Trend als Megatrend, der sich auf viele gesellschaftliche Teilsysteme auswirkt und der Wirkung auch an einer ganz anderen Stelle entfaltet als dort, wo er spielt. Das könnte man auf jeden Fall eigentlich sagen. Aber das Phänomen ist ja eigentlich interessanter, das du ansprichst, nämlich dass wir natürlich in so eine Parallelität von Ereignissen immer haben und dass es ganz selten ist, dass man isolierte Trendphänomene, egal ob Megatrends oder Branchentrends, nur an einer Stelle in der Welt beobachtet, sondern die passieren sehr stark gleichzeitig oder sie kommen dann schnell irgendwie nach, wenn sie irgendwo begonnen haben und verbreiten sich dann auch sehr schnell. Also insofern ist die Antwort auf die Frage, ja, die treten selten isoliert auf, sondern die kommen in Wellen, verbreiten sich schnell über die verschiedensten Medien und auch über Trendsetter. Ja, die gibt es auch bei Megatrends natürlich. Und die gibt es auch in Systemen wie Wirtschaft, Recht oder Wissenschaft. Auch da gibt es sozusagen große Trends und Entwicklungen und Megatrends, die dann einmal die Runde um die Welt machen. Und das passiert eben in einer hochgradig vernetzten, komplexen Welt immer schneller und auch mit immer weitreichenderen Folgen dann für alle.
Vielleicht jetzt mal auf die Objekte, die wir im Forschungsprojekt Obsolete Stadt untersuchen. Wo würdest du denn sagen, wirken Megatrends so im Bereich Städte, Kommunen, Infrastruktur und vor allem, welche Megatrends würdest du da identifizieren?
Das sind sehr viele. Ich habe sie jetzt auch mal mir aufgeschrieben und mich ein bisschen vorbereitet. Man hat als übergeordneten Trend auf jeden Fall sowas wie Wachstum. Das ist das Wachstum von Menschen, der Zuzug von Personen in Städte. Man hat einen Trend wie Digitalisierung, der definitiv sehr wichtig ist. Man hat den eigentlichen Urbanisierungstrend, aber auch schon wieder einen der Suburbanisierung oder sogar der Ruralisierung, das zurück auf das Land. Die koexistieren irgendwie auch interessanterweise. Man hat den demografischen Wandel, der schlicht in der Alterung der Bevölkerung zum einen besteht, auch der städtischen, wobei die viele von den Großstädten relativ jung sind natürlich. Trotzdem altern auch da die Bevölkerung und den dazugehörenden Trend der Migration, der auch Teil des demografischen Wandels ist, dass sich die Bevölkerungsstruktur und die Herkünfte der Bevölkerung in den Städten austauscht oder einfach entwickelt über die Zeitläufe. Man hat im Bereich der Umwelt und des Klimawandels den großen Trend zur Dekarbonisierung des Betriebs der Städte sozusagen. Wie dekarbonisiere ich das Betriebssystem, was in eben die Verkehrs- und Energieinfrastrukturen hauptsächlich sind, aber auch die Gebäude selber, die man in der Stadt hat. Man hat einen großen Trend in Richtung Resilienz und auch Kreislaufwirtschaft. Der ist jetzt auch schon so lange relevant, dass ich den als Megatrend bezeichnen würde. Man hat Entwicklungen, die ich auch in den Rang eines Megatrends heben würde, nämlich Partizipation und Bottom-up-Initiativen. Das läuft jetzt auch schon doch mehr als eine Dekade, dass man sieht, dass in den Städten Bewegungen entstehen, die mitmachen, die Teilhabe einfordern, die sich einbringen, auf die dann auch in der einen oder anderen Weise eingegangen wird, in Städten wie Barcelona, New York, Berlin, dass das passiert. Und man hat auch eine Reihe und vor allem einen Megatrend leider, der ist soziale Ungleichheit oder ja, negative soziale Differenzierung, diese Kluft arm-reich, Teilhabe an bestimmten kulturellen, sozialen, sonstigen Infrastrukturen in der Stadt, selbst an Mobilität, aber eben auch vor allem an Konsum und Bildung. Ja, das ist sehr ungleich verteilt und wir haben leider gesehen, dass sich dieser Trend auch und gerade teilweise in den Städten über die letzten 10, 15, 20 Jahre verstärkt. Also das sind eine ganze Reihe an Megatrends, die ich nennen würde, habe ich ja gerade gemacht, die mir einfallen. Und in gewisser Weise sind Städte, also zumindest für einen Teil unserer Entwicklung, sind Städte natürlich ein besonders gutes Beobachtungsobjekt, wie sich solche Trends dann entfalten, weil viele von ihnen gehen von den Städten aus. Die haben ihren Ursprung in städtischen Lebensformen, in Stadtbevölkerungen, egal woher die mal gekommen sind, die sich auf engem Raum dann eben zusammenfinden, Dinge ausprobieren und Städte wie New York teilweise in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, jetzt auch immer noch, oder Berlin sind dann eben auch Experimentierfelder, aus denen durchaus neue Trends entstehen können.
So wie du das beschreibst, sind Städte, Kommunen so Kulminationsorte irgendwie von verschiedenen, auch sich so gegenseitig irgendwie beeinflussenden Megatrends. Jetzt mal eine gewagte Frage. War das je anders?
Jein. Also dafür bin ich zu wenig Historiker. Das habe ich zwar auch studiert, aber ich habe mich da nie wirklich mit Altertum, alten Hochkulturen so tief beschäftigt, um zu sagen, welche Rolle und welchen Einfluss auf die Entstehung und die Verbreitung von Trends hatten dort Städte oder Agglomerationen. Aber ich natürlich ist man geneigt zuzustimmen, zu sagen, da wo Gemeinschaften, Gesellschaften auf engem Raum sich aneinander reiben, wo sie miteinander kommunizieren, das ist ja wahrscheinlich der zentrale Begriff, wo Kommunikation herrscht zwischen ziemlich vielen unterschiedlichen Beteiligten, da entsteht Innovation, Überreibung, also ganz klassisch sozusagen. Und da werden dann eben auch Trends gesetzt, weil Dinge entstehen, die, wenn ich alleine in meiner Höhle oder auf dem Baum sitze, da fällt dann zwar der Apfel runter und ich habe da eine Eingebung oder verstehe irgendwie die Gravitation, auch eine Innovation, die nicht in der Stadt passiert ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Trends, weil sie auch Verstärker brauchen, die brauchen ja Trend Receiver, Mitmacher, ja, Leute, die das annehmen und dann ausüben in irgendeiner Form. Die Wahrscheinlichkeit, dass das da passiert, wo mehr Menschen zusammenkommen und miteinander leben und interagieren und kommunizieren, ist natürlich höher. Gleichzeitig, ne, dann das ist das Interessante, in der Rurbanisierung oder Ruralisierung oder in dieser Sehnsucht und dem Interesse am ländlichen Leben, wie auch immer idealisiert oder romantisiert das dann wird in der Sicht der Städter, gleichzeitig hat man natürlich ganz faszinierende Entwicklungen und Trends, die überhaupt nicht in den Städten spielen, sondern ganz woanders und nicht nur in den Laboren oder Forschungsinstituten am Rand der Städte oder im Silicon Valley, ja, so ein Wurmfortsatz aus Garagen, bisschen merkwürdig formuliert vielleicht, der Stadt San Francisco ist oder so, aber man hat auf dem Land, im ländlichen Raum total spannende Sachen, die dann zum Teil wahrscheinlich eher aus dem Mangel an und dem Nichtvorhandensein von bestimmten Reibungen wieder entstehen, weil sie diese Zeit brauchen oder weil die sogenannte Not dann dort erfinderisch macht und so, dass auch Trends von da kommen. Und die These wäre, dass man davon vielleicht mehr sieht in Zukunft, weil sich ja auch aus der Stadtflucht heraus, dem sich wieder aus der Enge und dem vielen Problemen, die man in großen Städten auch hat in Deutschland und anderswo, so ein Zug auch von doch innovativen Menschen und Ideen in den ländlichen Raum beobachten lässt. Das findet ja real statt an bestimmten Stellen und dann immer mehr Stellen. Und in dem Zusammenkommen dann von Landbevölkerung, Land, Natur, ganz anderen Fragen und Umgebungen und ein bisschen neuem Personal sozusagen, entstehen dann auch wieder viele spannende Sachen, die Trends und sogar auch größere Trends werden können.
Du hast vorhin die Begriffe Innovation und Idee verwendet. Wie ist deine Definition selber dafür? Weil, sage ich jetzt mal so, in der Universität oder in der Theorie gibt es immer die Idee und dann die Innovation ist eine Idee, die zu einem Produkt oder einer Dienstleistung geworden ist. Wie siehst du das Ganze?
Ich glaube, dass Innovationen sowohl aus einem Plan, planvoll strukturiert und mit einer Idee, die dann ausgearbeitet wird, entstehen können und dass sie genauso gut aus dem Zufall, dem Ausprobieren, dem Ungeplanten entstehen und dass sie vor allem nicht immer technischer Natur sein müssen. Das ist aber auch schon verstanden worden, dass wir auch viel über soziale Innovationen reden. Und dass der Nährboden oder die Bedingungen, die es braucht, um innovativ zu sein, sehr unterschiedlich sind. Das hängt, also ich glaube, Innovation ist kontextabhängig so. Und der Kontext, der für den einen Innovateur oder die eine Innovationsgruppe und Gemeinschaft in der Abgeschiedenheit, im Kloster und in dem Entzug von jeglichem Reiz besteht, ist die eine Seite, die ein sehr lebendiges, buntes, vielfältiges Umfeld brauchen als Innovateure oder als Gruppen, die kommen da besser ins Kreieren oder ins Entwerfen oder ins Ideen entwickeln und ausarbeiten. Aber per Definition ist ja die Innovation auch schon immer das, was sich dann am Markt durchsetzt. Ansonsten ist es eine Invention. Und um erfinderisch zu wirken, glaube ich, gibt es diese ganz große Kontextabhängigkeit und die ist sehr mit den Personen, die das Erfinden betreiben und das Ideieren oder das Ideenfinden betreiben und so weiter und explorieren abhängig, während für die Innovation selber es ja dann ganz entscheidend ist, dass sie sozusagen ihre ökonomische Machbarkeit und ihre Marktfähigkeit beweist. Und da braucht es dann eben Unternehmer für oder Produktionsmittel, Vertriebssysteme, da braucht es dann mehr als sozusagen diese kontextabhängige Art und Weise, in der Menschen gemeinsam oder auch alleine über Dinge nachdenken, strukturiert oder unstrukturiert. Also ich meine, der Begriff ist ja sehr strapaziert worden über die letzten 20 Jahre und das Innovationsmanagement, ja, ist eine Disziplin, das ist so ähnlich fast wie Strategie, ist fast schon ist was ganz Besonderes und ist sehr aufgeladen und sehr wichtig auch im Unternehmenskontext geworden, dass man gutes Innovationsmanagement betreibt. Da sieht man dann sehr viel an Methoden und an Werkzeugkoffer, was es so gibt, um das zu tun. Entscheidend ist an der Stelle immer die Kultur. Das ist so meine Erfahrung oder wäre auch nochmal ein Hinweis zum Thema Innovation. Es braucht das Zulassen, das Ermöglichen, das Unterstützen, die Offenheit, die Akzeptanz, die Empfänglichkeit für komische und schräge und merkwürdige Ideen in meinen Augen viel stärker als das abgezirkelte Labor oder den einen Tag die Woche oder das ausgeklügelte Innovationsmanagement, das es dann erlaubt, Ideen aus der ersten Phase ganz schnell oder irgendwie besonders gut in irgendeinem Prozess durchzuschieben, um am Ende irgendein Produkt daraus zu bekommen. Und diese Kultur, speziell die Unternehmenskultur, die Organisationskultur, das ist eben ein scheues Reh sozusagen. Da ist sehr viel Arbeit und sehr viel notwendig, um so ein Klima oder eine Kultur zu erzeugen, in der jeder das kann, darf und soll, wenn er Lust hat, ja, und man empfänglich ist und Resonanz erzeugt wird, wenn jemand kommt und sagt, ich hatte da mal eine Idee, und dann andere den Ball irgendwie auffangen.
Mal zurück zum Forschungsprojekt. Obsolete Stadt bedeutet für uns, dass wir uns ja den Einfluss von bestimmten Megatrends anschauen. Du hast ja ein paar genannt und einige, die du genannt hast, sind auch für uns im Forschungsprojekt relevant. Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel im weitesten Felde, aber auch so eine Mobilitätswende. Sind das aus deiner Sicht sehr, sehr prägnante Megatrends oder würdest du da gar nicht so eine Priorisierung oder Hierarchie einsehen, weil einfach alles gleichzeitig wirklich wirkt?
Sie hängen auf jeden Fall miteinander zusammen. Also Klimawandel und Mobilitätswende ist eindeutig und die Digitalisierung ist ja wahrscheinlich eher ein Mittel, um sagen beides voranzutreiben. Also den Klimawandel nicht, aber die Mobilitätswende voranzutreiben und dem Klimawandel zu begegnen. Aber ich glaube ja, die sind alle gleichzeitig da und die sind alle wichtig. Und ich würde sie aber nicht bewerten und auch nicht hierarchisieren wollen, sondern über die Folgen nachdenken. Und das macht das Projekt ja im Sinne eben der Möglichkeiten und Chancen. Für mich ist da im Moment die Verkehrswende besonders interessant. Also zum einen, weil da ziemlich viele Chancen und Möglichkeiten dranhängen, aber auch, weil der Bewusstseins- und Verhaltenswandel, der mit der Durchsetzung oder mit der Emergenz einer echten Wende, ja, zusammenhängt, eben sehr schwer herbeizuführen und sehr langfristig zu denken ist. Das merke ich in meinem Alltag, nicht nur als Teilnehmer im Mobilitätssystem, der viel Fahrrad, viel Lastenfahrrad, viel Carsharing, viel S- und U-Bahn und so weiter fährt, wieder das Verhalten aller anderen Verkehrsteilnehmer und auch die eigene Emotion sich so entwickelt hat über die letzten Jahre. Das ist immer härter geworden hier in Berlin auf eine Art. Sondern ich merke das auch ganz konkret vor der eigenen Haustür. Wir haben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ja nicht nur Pop-up-Radwege in Berlin, ich glaube 10 Stück oder so, sondern wir haben auch 17 Spielstraßen in Kreuzberg-Friedrichshain eingerichtet über das Grünflächenamt, das Bezirksamt in Kreuzberg, Friedrichshain. Und ich bin Kiezlotse und Kapitän einer solchen Spielstraße hier.
Okay.
Ich stehe da jetzt jeden Sonntag 2 Stunden in meiner 2-stündigen Schicht von den 6 Stunden und höre mir die Fragen und Kommentare und teilweise auch die Beschimpfungen irgendwelcher Autofahrer live an. So, und das ist schon erstaunlich, wie wenig es braucht, um solche Emotionen zu erzeugen. Wenn eine Straße für 6 Stunden nicht mehr befahrbar ist für den motorisierten Individualverkehr, sondern für einen anderen Zweck temporär genutzt wird, dann entsteht da schon ziemlich viel, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Ja? Nur als eigenes Beispiel und Erfahrung ganz, ganz aktuell und ganz frisch. Das steht aber nur natürlich dafür, dass wir uns in einer Phase befinden, im Thema Verkehr und Verkehrswende, Mobilität, in der wir uns von einem alten Paradigma verabschieden. Das hat auch jeder mitbekommen, dass die autogerechte Stadt eben kein Zukunftsmodell ist, weil sie auch nicht mehr funktioniert. Ja. Genauso wie die funktional differenzierte Stadt irgendwie nicht mehr so funktioniert. Aber man hat eben noch kein Nachfolgeparadigma. Alles, was da diskutiert wird und beschrieben wird, die 15-Minuten-Stadt oder egal, wie ich das nenne, eine lebenswerte, nutzungsgemischte, inklusive, gerechte Stadt und so weiter, das ist halt noch nicht da. So, sondern das sind wunderbare, wichtige Ideen, die Kämpfe, die Auseinandersetzung, die Aushandlung, wie das vor Ort ganz konkret auszugestalten ist, aussehen soll, die finden halt jetzt statt. Und es gibt jede Menge Pfadabhängigkeiten, Interessen, mentale Modelle, unser ganzer Lebensstil und ganz viele Partikularinteressen, speziell in diesem Feld Automobil, Automobilismus und Verkehr, die sind halt sehr zäh und die verschwinden nicht, nur weil es neue Trends und neue Leitbilder gibt, sondern die bleiben da und die sind eben sehr beharrungsfähig. Und sich mit denen irgendwie konstruktiv auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren und zu schauen, das ist was ich gerade sehr spannend finde, speziell in Deutschland logischerweise. Deswegen ist unter diesen Trends die Verkehrswende besonders interessant, weil sie ja auch, wenn sie gelingt, jede Menge Stadtraum neu erzeugt und zurückgibt, der eben nicht obsolet wird, sondern die Teile, die in meiner Wahrnehmung eben nicht produktiv sind oder nur exklusiv für bestimmte Teile produktiv sind, die werden obsolet. Und die Frage, was man mit den anderen dann Gutes tun könnte, die ist halt jetzt virulent und die ist spannend.
Du hast es ja angesprochen gerade. Durch diesen Megatrend eines Wandels der Mobilität an sich, ne, da hängen ja ganz viele irgendwie Sachen zusammen, ne, du hast es angesprochen, die Nutzung irgendwie unterschiedlicher Verkehrsmittel, Mobility as a Service, irgendwie hört man dann ja auch immer, ne, weg von Eigentum irgendwie an Mobilitätsgerätschaften hin zur Nutzung. Würdest du sagen, dass jeder Megatrend durch seine Wirkung so etwas erzeugt, so eine Auseinandersetzung, die zum Teil eben verbal auch sehr aggressiv sein kann? Oder muss das irgendwie nicht notgedrungen bei einem Megatrend passieren?
Ist natürlich eine sehr gute Frage. Nicht die erste gute Frage, aber die ist besonders gut. Und ich habe über die noch nie nachgedacht. Also was ein Megatrend oder auch ein Trend, wenn er sich tatsächlich etabliert, durchsetzt, eine Weile aktiv ist, ja tut, ist, dass er Wandel erzeugt. Also irgendetwas ändert sich ja. Es wird etwas anders und der Zustand, aus dem man gekommen ist, verändert sich und wird zu einem anderen Zustand. Und oder es werden Dinge beschleunigt, ja, oder es werden Dinge eben nicht mehr gemacht und werden unwichtig. Und es liegt schon nahe zu vermuten, dass dadurch etablierte, nicht nur gedankliche Modelle, sondern auch eben harte wirtschaftliche Interessen, teilweise ganze Geschäftsmodelle, wie im Fall der Mobilität, schwierig werden, brüchig werden, hinterfragt werden, teilweise überhaupt nicht mehr funktionieren. Insofern würde ich immer dazu tendieren, die Frage zu bejahen, zu sagen, ja, das ist immer so, aber das ist rein aus anekdotischer Evidenz und weil mir nichts anderes einfällt. Aber es ist dann wie bei der schöpferischen Zerstörung an der Stelle. Also ich glaube schon, man verabschiedet sich mit einem neuen Trend von bestimmten, teilweise liebgewonnenen oder einigen liebgewonnenen und sehr vertrauten Dingen. Ja, physisch, aber auch mental. Und diese Übergänge in das Neue und der Wandel, der damit zusammenhängt und der Weg, den man dann zu gehen hat, der ist eben mal beschwerlicher und mal weniger beschwerlich. Und es hängt immer sozusagen davon ab, wer den gehen muss. Ne? Ob der in der Lage ist, das Ziel zu erkennen, sich für das Ziel zu begeistern und zu sagen, naja, da möchte ich schon hin, auch wenn das jetzt für mich aktuell bedeutet, dass ich bestimmte Dinge anders gar nicht mehr tun muss und neue Dinge tun muss. Aber in der Wahrnehmung, in meiner Erfahrung, in der gefühlten Wirklichkeit sozusagen und in der Theorie würde ich sagen, das geht immer mit Aushandlungen, mit Kämpfen, mit Macht und mit Interessen einher.
Ja, in der Theorie und in den Medien wird dann auch immer gerne irgendwie bei bestimmten Innovationen, Entwicklungen von disruptiven Innovationen und Entwicklungen gesprochen. Wie siehst du das? Es ist jetzt natürlich so eine Art Buzzword, die in den vergangenen Jahren extrem genutzt wurde, gerade aus dem Digitalisierungsbereich. Aber gerade beim Thema Mobilität, um bei dem Beispiel zu bleiben, merkt man ja, da verschwindet etwas, da wird etwas in Frage gestellt, beziehungsweise auch etwas zerstört. Ne? Schöpferische Zerstörung, wie du es genannt hast.
Genau. Ich tue mir schwer, mich zu dem Begriff zu verhalten, weil er eben so viel verwendet worden ist über die letzten Jahre. Aber er stimmt natürlich. Es gibt an einigen Stellen, man würde sagen an mehr Stellen über die letzten 10 Jahre im Besonderen, Veränderungen und Entwicklungen, die auf Innovationen technischer Natur, digitaler Natur, der Verfügbarkeit von digitalen Technologien und Plattformen basieren, die eben eine Fortschreibung oder lineare Wege, wie wir sie gewohnt sind, in sehr kurzer Zeit sehr radikal abbrechen und sozusagen Pfadabhängigkeiten oder eben sehr gut eingeübte Wege einfach unterbrechen, die in dem Sinne trifft das Wort natürlich zu. Und die Beispiele kennt man und dann wird immer Nokia und Apple und so weiter zitiert. Man kennt einige dieser Beispiele. Und nur, dass sie so viel bemüht werden und dass dieser Begriff so überstrapaziert worden ist. Ich bin ein Disruptor und disruptive Entwicklungen hier und TEDx-Talks da. Das ändert ja nichts daran, dass es stimmt, dass wir mit den hinzugewonnenen technischen, vor allem digitaltechnologischen Möglichkeiten sehen und gesehen haben, dass Geschäftsmodelle von Videovermietern, von Autobauern, von Medienproduzenten, also Printmedienproduzenten etc., sich doch in einer Geschwindigkeit und in einer sozusagen Tiefe grundstürzend verändern, wie man das vor 20, 30 Jahren nicht alle paar Monate gesehen hat. Und das Gefühl ist eben, man sieht das jetzt sehr häufig so, und so ein Beispiel wie Netflix, Amazon, also Streaming- und Plattformdienste, ist natürlich auch einfach extrem eindrucksvoll. Airbnb, diese ganzen, nicht nur Mobility as a Service, sondern insgesamt, was das dann heißt, wenn die Dienstleistungsindustrie, die ja selber ein Megatrend ist, also Wissensökonomie oder Dienstleistungswirtschaft gegenüber der Industriegesellschaft sozusagen, wenn das zusammenkommt mit einer Null-Grenzkosten-Ökonomie, die auf digitalen Mitteln und Werkzeugen beruht, dann geht das eben sehr schnell. Dass ich feststellen muss, okay, das geht jetzt nicht mehr, dass ich meine Videos in einen Pappkarton packe und die den Leuten in den Briefkasten schicke. Das ist unwiderruflich vorbei, weil die kommen jetzt direkt über die Leitung auf die Endgeräte der Nutzer. Ja. Also ein schwieriger Begriff, ich halte ihn aber für hilfreich, weil er einfach beschreibt, dass wir andere Veränderungstiefen, Veränderungsgeschwindigkeiten an viel mehr Stellen sehen, als wir das gewohnt sind. Und viele von denen bleiben auch bestehen. Und so ein dauerhafter Einschnitt in solche linearen Entwicklungen, auch Paradigmenwechsel. Und die sind natürlich interessant. Trotzdem stellt sich dann immer die Frage, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Ja, cui bono, wem hilft das denn? Und da kann man angesichts natürlich der Monopolisierung, die man sieht, jetzt speziell im Digitalen, auch große Fragen haben, ob das mittel- und langfristig uns als Gesamtgesellschaft nützt oder schadet, was wir da erleben. Ne?
Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, bestimmte Risiken oder Chancen aus Megatrends oder einfachen Trends und Innovation, ob jetzt disruptiv oder nicht, sowas überhaupt zu antizipieren, oder ist das unmöglich?
Nein, unmöglich ist es nicht. Das Antizipieren ist auch so ein bisschen, das klingt immer eher wie so ein fast reflexhaftes oder sehr, sehr, sehr tief auch körperlich verankert. Ich antizipiere etwas, ich spüre das schon so sensorisch und dann bin ich da vorbereitet und kann ganz schnell drauf reagieren. Das vielleicht eher nicht, ja, aber wie kann ich vorausdenken in dem Sinne, den das Wort ja auch bedeutet, die Antizipation, wie kann ich etwas vorwegnehmen, vorherdenken, vorausahnen? Das kann man. Und ich glaube, der Schlüssel für mich zumindest ist zum einen, dass man versucht, systemisch zu denken und die Komplexitäten nicht unterschätzt und auch diese Wirkungen erster, zweiter, dritter Enterordnung, die man hat, wenn man irgendwo an einem komplexen System was ändert und schraubt, dass man die mitdenkt, dann kann man von einzelnen kleineren Entwicklungen ausgehend schon irgendwie größere Wirkungsfolgen abschätzen. Und die sind eben manchmal hilfreich, um tatsächlich dann solche Trendentwicklungen oder auch die größeren mittelfristigeren Wirkungen früh zu verstehen. Also nicht nur genau hinzuschauen, sondern auch die Abhängigkeiten, die Beziehungen, dieses Geflecht, in das ja alles irgendwie immer eingewoben ist, was es so gibt. Wir, die Welt da draußen, die einzelnen Objekte und Systeme und so. Wenn man das in einem größeren Zusammenhang denkt und sich fragt, okay, was passiert denn jetzt mit diesem Impuls oder mit diesem schwachen Signal? Das ist ja auch so ein Begriff, den wir noch nicht genannt haben. Ja, das schwache Signal, das Weak Signal. Wenn man das ganz früh erkennt, ja, das kann einem helfen, so zu antizipieren, was dann als nächstes passiert, wo sich Chancen und Möglichkeiten eröffnen oder Dinge auch gefährdet werden. Aber viel wichtiger ist eigentlich dann, sich zu fragen, und was bedeutet das jetzt? Und was sind jetzt die Wirkungen auf benachbarte Systeme und so weiter? Und das andere ist natürlich, dass man es strukturiert und systematisch macht, ne? Und dass man auch, das wäre das dritte, das ist aber bei systemisch schon drin, dass man tatsächlich den Blick oder das Blickfeld so weit wie möglich hält und nicht nur auf eine Stelle im System immer guckt oder auf eine Sache. Es ist immer die Technologie, die was verändert, oder es ist immer die Gesellschaft, die Veränderung vorantreibt, sondern da möglichst breit und auch erstmal relativ neutral irgendwie draufschaut, ohne zu schnell zu, sagen wir mal, zu einer Meinung, zu einer Einschätzung, zu einer Bewertung zu greifen, sondern eher analytisch und beobachtend mal guckt und genauer hinschaut. Aber die drei Punkte sozusagen systemisch, Wechselwirkungen, erste, zweite, dritte, vierte Ordnung, Folgeeffekte und so weiter, und dann eben auch eine Systematik und eine gewisse, ja, sagen wir mal, Methodik oder Rigorosität, nicht einfach nur zu vermuten, was könnte sein, sondern sich mit den Hilfsmitteln, die man dann so im Baukasten der Trend- und Zukunftsforschung oder im Foresight oder so halt hat, genau diese Fragen auch systematisch durchzuarbeiten. Für wen bedeutet das denn jetzt eigentlich was? Und was könnte ein möglicher Pfad 1, 2, 3, 4 sein, den das jetzt nimmt? Oder in Szenarien zu denken. Es ist immer ein gutes Hilfsmittel zu sagen, ich extrapoliere jetzt mal nicht nur einfach so, was das werden könnte und für wen das was werden könnte, sondern ich mache mal Varianten, ich mache mal 3 oder 4, und die sind ganz unterschiedlich. Und wenn ich die mache und die sind unterschiedlich, dann ist die Chance, dass ich was habe innerhalb dieses Raumes, den ich da aufgespannt habe, was dann auch hilft, das zu verstehen, was da passiert, oder zu antizipieren, was tatsächlich passiert, die ist natürlich größer, als wenn ich immer nur so Punktvorhersagen mache.
Man kennt das ja so ein bisschen auch aus der Technologiefolgeabschätzung oder Forschung und andererseits bei so Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Analysen. Wie würdest du denn das jetzt mal runtergebrochen auf das Umfeld von Stadt oder gebaute Umwelt so identifizieren, was so Szenarienentwicklung oder auch so Antizipation angeht? Ist das möglich?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das machen viele Kollegen und wir selber ja auch. Und das hat natürlich, sagen wir mal, nicht nur erzieherischen Wert, zu sagen, in Szenarien denken oder überhaupt mal bestimmte Trends anders anschauen und verstehen und kartografieren hilft, auch Stadt zu entwickeln und Stadt zu verstehen, sondern es ist ja so, dass die Stadt halt ein sehr komplexes Gebilde immer ist, mit vielen Akteuren, vielen Anspruchsgruppen und Anspruchsberechtigten, dass es ganz viele Zielkonflikte gibt, die man in Städten sozusagen immer hat und die man in gewisser Weise auch aushalten muss oder mit denen man umgehen muss, möglichst konstruktiv. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist eben auch da, das ist zumindest meine Wahrnehmung, die jetzt stark durch 10 Jahre Berlin geprägt ist auch, dass natürlich dieses Denken in Säulen und in Behörden und in Grenzen und in Einrichtungen jetzt nicht förderlich ist, den Blick auf das große Ganze, auf die Vernetzung und auf die kleinen Sachen, auf die systemischen Zusammenhänge und die Folgewirkungen, die man hat, zu fördern. Das Gleiche gilt für Wahlperioden und für Kurzfristdenke. Das sind ja alles Faktoren, die jetzt eine Entwicklung einer lebenswerten, freundlichen, schönen, tollen, nachhaltigen Stadt per se einfach nicht förderlich sind. Das ist dann wie in Politik oder auch wie in Unternehmertum, Quartalsbilanzen, die Interessen und die Einflüsse von Investoren und von Shareholdern. Ja, also diese Partikularinteressen, die gibt es halt, und wenn man denen irgendwie gewohnheitsmäßig immer nachgibt, und auf seine eigene Wiederwahl als Kommunalverantwortlicher, als Bürgermeister und so weiter guckt und gleichzeitig noch sagt, naja, also was jetzt die Abteilung XY hier im Verkehr macht, das hat ja mit mir in der Wirtschaft nichts zu tun und so weiter. Das ist ja leider immer noch stark ausgeprägt. Ne? Dieses Denken und die mentalen Modelle existieren noch, und das behindert extrem viel. An vielen Stellen. Das ist so meine Wahrnehmung. Und dann sind solche Prozesse oder Projekte und Hinweise darauf, dass man das auch anders machen kann und das dann auch anders zu machen, natürlich hilfreich, hoffentlich oder öfter mal, dass die aber langfristig einen echten Beitrag dazu leisten, dass sich solche, sagen wir mal, grundlegenden Probleme oder Herausforderungen, die man hat in der Steuerung und in der Entwicklung und im Verwalten, im Betreiben von Städten, ist ja eher unwahrscheinlich so. Aber auch da bin ich im Moment nicht ganz hoffnungslos, weil eben auch wieder das eigene Beispiel vor der eigenen Haustür zeigt, dass solche Chancen dann doch überraschend schnell genutzt werden. Also nach Bogota war Berlin direkt die Stadt, die sich diese Pop-up-Radwege einfach geleistet hat. Also da sind sie. Und die Politik sagt hier zu Recht, die gehen auch nicht mehr weg. Wir haben das jetzt genutzt, das ist richtig, wir waren opportunistisch, aber wir holen ja eigentlich nur Flächengerechtigkeit und Verkehrsgerechtigkeit nach. Ja? Und glaubt mal nicht, liebe Gegner, auch liebe Bürger oder liebe Autofahrer, dass die nach der Krise mit der Krise wieder verschwinden. Ja, also ich bin ein bisschen abgeschwiffen, Konstantin.
Nee, alles das ist genau richtig. Ich wollte dich auch gerade zu dem Begriff der Nachhaltigkeit zurückholen. Du hast das ja jetzt irgendwie ein paar Mal einfließen lassen. Sag ich jetzt mal so, wie der Denkschule, der ich angehöre, würde jetzt nicht sagen, dass Nachhaltigkeit ein Megatrend an sich ist, sondern so eine Art normativer Kompass. Wie siehst du da die Chancen und insgesamt so diese Diskussion um dieses Buzzword Nachhaltigkeit?
Ja, ist ein guter Punkt. Es ist wahrscheinlich besser ist als Rahmen, als Konzept, als Aufgabe, ja, als normatives Konstrukt, ja, als Kompass zu sehen, als Megatrend. Ich nehme wahr, dass wir an vielen Stellen zum Glück in der Situation sind, wo das Thema Nachhaltigkeit jetzt stärker von auch der sozialen Säule oder der sozialen Komponente und Dimension her gedacht wird und adressiert wird, also nicht mehr nur Ökologie und Ökonomie. Und das finde ich als Soziologe oder auch als Bürger, als engagierter Bürger, finde ich das erstmal gut. Was ich sehe ist und was wir auch in der eigenen Firma und mit unseren Partnern als Herausforderung haben, ist sozusagen die Metrik und die Erfassung, Bewertung, Überwachung von bestimmten Parametern oder Komponenten, die dann wichtig sind. Zu sagen, wir möchten Lebensqualität, wir möchten Dinge nicht mehr von den Investitionskosten her, sondern von den Lebenszykluskosten oder von den Umweltfolgen, den möglichen herdenken oder von den Beabsichtigten. Wir möchten in irgendeiner Form Ökosystemdienstleistungen oder den Beitrag, den Grün in der Stadt leisten, möchten wir irgendwie hervorheben, stärken, und meistens muss man ihn dazu nochmal in seiner Wertigkeit, in seiner Werthaltigkeit irgendwie bemessen oder beziffern können. Und da ist es interessant, und da merkt man aber auch, dass es schwer ist. Also mit welchen Begriffen und mit welchen Metriken, mit welchen KPIs, Indikatoren bewerte ich denn zum Beispiel Lebensqualität oder Gesundheit oder Ruhe? Also wenn ich sage, ein Elektroauto ist nicht nur eine schöne Sache, weil es lokal kein CO2 freisetzt, sondern auch, weil es jenseits oder unterhalb der 60 km/h mit den Abrollgeräuschen doch sehr leise ist. Kann ich das, wie bewerte ich das, dass vielleicht viele Menschen besser schlafen an Hauptverkehrsstraßen, wenn das nur noch Elektroautos wären und sie alle nur noch 50 fahren und so weiter? Also da gibt es eine Reihe an spannenden Fragen, die mich persönlich interessieren. Und viele von denen haben tatsächlich damit zu tun, wie kann ich denn Externalitäten, also Dinge, die ich nicht haben möchte, also negative Externalitäten, wie kann ich die vermeiden, einpreisen in meine Dinge, anders betrachten, und wie kann ich die Gegenseite, nämlich die gewünschten Outcomes, die positiven Effekte, die ich mit bestimmten Handlungen im weiten Feld der nachhaltigen Entwicklung bezwecke, wie kann ich die denn bewerten und messen? Das ist eine Diskussion, die uns ziemlich umtreibt in der Firma, und an der nehme ich so ein bisschen auch teil. Auch da die Grundlage bei Nachhaltigkeit sind natürlich Konzepte, und eine Diskussion, ein Diskurs darüber, wie das geht und wie man das macht. Ich habe vor ein paar Jahren dieses Buch von der Kate Raworth, die Donut Economy, mit sehr großem Interesse gelesen und freue mich dann natürlich drüber, wenn im städtischen Umfeld jetzt eine Stadt wie Amsterdam mit Kate Raworth zusammen und mit anderen Leuten, selber schaut, wie man die Stadt Amsterdam, die Gemeinde Amsterdam, Kreislauf wirtschaftsförmig entwickelt, wie das geht, was das bedeutet und eben auch die entsprechenden Indikatoren und Metriken mitentwickelt, um Alternativen zu Bruttoinlandsprodukt, Wachstum und solchen Sachen überhaupt erst mal zu denken, um die Entwicklung, die halt dringend notwendig ist, in Richtung Klimaneutralität, Inklusion, Teilhabe etc. und so, um das überhaupt diskutieren, anstoßen und auch bestimmten Gruppen plausibel machen zu können, was man da eigentlich tut. Das finde ich sehr spannend und das ist das, was mich im Moment an dem ganzen Konzept von nachhaltiger Entwicklung am meisten interessiert.
Was halt immer genannt wird in der Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, gerade was Infrastruktur oder gebaute Strukturen angeht, du hast es vorhin schon erwähnt, ist das Wort der Resilienz. Ist inzwischen aus meiner Sicht auch ein Buzzword. Nichtsdestotrotz passt es ja in der Beschreibung. Wo siehst du da so bestimmte Chancen aktuell, um irgendwie Strukturen, irgendwie jetzt gebaute Umwelt, aber auch so Prozesse, irgendwie Netzwerke resilienter zu gestalten?
Bin ich nicht wirklich, da bin ich noch weniger Experte als in einigen der anderen diskutierten Themen. Ich bekomme mit, dass das Interesse an diesem Feld Resilienz steigt, dass das durchaus auch sprunghaft steigt, auch schon vor der Krise. Das hat eher mit den extremen Zunahme der extremen Wetterereignisse als Folge des Klimawandels auch in unseren Breitengraden zu tun. Das ist dann sehr heilsam auf eine Art, auch die letzten 4-5 Jahre, wo man auch in einer Stadt wie Berlin auf einmal die innerstädtische Autobahn überflutet sieht in 0, nichts und die Sachen alle volllaufen, weil man keine Retention ausreichend betrieben hat, immer mit dem Hinweis, das brauchen wir alles nicht. So, also diese Starkregenereignisse, die kommen ja hier gar nicht so oft vor und unsere Infrastruktur war mal für 4 Millionen Leute ausgelegt etc. pp. Und die haben jetzt seit einigen Jahren doch gehörig Handlungsdruck, so, weil man eben merkt, dass die Systeme, wenn man über die Infrastrukturen redet, eben dann doch nicht so einfach und so schnell wieder in einen Ausgangszustand zurückkommen, in dem sie mal waren, sondern dass die schwer getroffen sind von bestimmten Schocks und Dingen. Und was man dann sieht an einigen Stellen, auch in Deutschland, aber noch eher in Kopenhagen oder auch in China, ist, dass man versucht, die Dinge miteinander zu verbinden und sie doppelt zu belegen. Dieses Cloudburst-Projekt in Kopenhagen, wo man die städtischen Plätze oder einen Hockeyplatz, der eigentlich natürlich versiegelt ist und ziemlich viel Beton, Stein und sowas hat, wo man den so gestaltet und so konzipiert, dass er als Rückhaltebecken für Oberflächenwasser, also für Regen, fungieren kann und ansonsten eben ein Sport- und Spielplatz ist. Das gleiche Konzept irgendwie der Sponge City sieht man in China auch an anderen Stellen in der Welt jetzt. Und die sind alle mit dem Ziel konzipiert, eben resilient zu sein. Das heißt, mit solchen Schocks umzugehen. Und was ich daran interessant finde und was ich denke, was der Weg in die Zukunft da ist, ist es nicht als zusätzliche einzelne Bausteine infrastrukturell zu denken, sondern zuallererst mal sich zu fragen, was habe ich schon oder was brauche ich ohnehin? Und kann ich das nicht noch in einer weiteren Art und Weise nutzen, um diese Schocks besser abzufedern? Das ist dann halt das Beispiel der Retention. Und das kann man an vielen Stellen eigentlich machen. Das gilt für die Dächer, für die Fassaden. Man hat eigentlich relativ viel Material und Spielraum sozusagen in der Stadt, über den man nochmal neu nachdenken kann, wenn man das möchte. Und mein Eindruck ist schon, dass das im Moment passiert. Und das hat auch ganz einfache ökonomische oder monetäre Gründe. Denn wenn die Systeme, vor allem die kritischen Infrastrukturen, ausfallen und unten sind, ist es eben sehr, sehr teuer. Ich meine, wir erleben gerade den größten Ausfall sozusagen und eine gewisse Form der Nicht-Resilienz, in dem unsere Supply Chains und eigentlich die Welt als solche mal mehr oder weniger von heute auf morgen abgeschaltet worden ist, also auf Pause. So, hier passiert jetzt erstmal nicht mehr viel auf globalem Niveau. Und das triggert natürlich dann die Frage, wie kann ich mich denn besser für solche Schocks in Zukunft vorbereiten und aufstellen? Und meine Vermutung und das, was ich von den Kollegen, die das sehr intensiv bearbeiten bei uns und anderswo eben mitbekomme, ist, dass es an einigen Stellen gar nicht so viel braucht. Und es braucht auch da hauptsächlich auch wieder Vorausschau, Mut, ja, auch eine Struktur, Governance und Entscheidungen, die sagen, wir entwickeln eben nichts mehr, was nur noch monofunktional das eine kann, und wir stellen uns die Frage, ob das nicht noch einen Zusatznutzen haben kann und ob wir das nicht auch sozusagen gegen diese Schocks abfedern können in einer bestimmten Art und Weise. Die stellen wir uns gar nicht, weil das kostet immer so viel Geld. So, diese Fragen werden, glaube ich, in Zukunft anders gestellt, beziehungsweise die werden anders angeguckt, auch vor dem Hintergrund der jetzigen Erfahrung aus der Pandemie, was Redundanzen angeht, aber eben auch speziell die Resilienz. Weil man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, was die Folgen wären, wenn wir nicht nur Klopapier und Desinfektionsmittel so als in Deutschland jetzt als knappes Gut hätten, sondern wenn in der Lebensmittelversorgung, in der Stromversorgung, in der Wasserversorgung Dinge von auch nur annähernder Größenordnung passieren, wie sie jetzt im Zuge der Corona-Pandemie passiert sind.
Du hast es ja schon erwähnt, ein anderer Umgang mit Geld. Gibt es vielleicht aus deiner Sicht andere Bilanzierungssysteme oder eine andere Wertsetzung oder Valuation von Sachen? Also du hast jetzt als Beispiel vorhin irgendwie Grünflächen erwähnt. Siehst du da Trends oder beziehungsweise Nachfragen auf Auftraggeberseite?
Ja, die Nachfragen gibt es und die haben zugenommen. Weil man tatsächlich einen Perspektivenwechsel erlebt an einigen Stellen, wo das nicht mehr als Investition gesehen wird, sondern wo über den gesamten Lebenszyklus eines Objektes, einer Infrastruktur, einer Sache im weitesten Sinne tatsächlich gedacht wird, inklusive der Erhaltung, der Wartung, aber eben vor allem auch mit Blick auf den Wert oder den Mehrwert, den ich schaffe, wenn ich etwas tue oder wenn ich etwas nicht tue. Und da ist sozusagen diese Metrik oder die Bemessungsgröße Lebensqualität ist schon eine, die stark in den Vordergrund getreten ist. Weil eigentlich das jetzt Daseinsvorsorge, unmittelbarer Schutz gegen Gewalt und andere Einflüsse, ist ja die Bereitstellung oder das Ermöglichen von Teilhabe, Lebensqualität, Gerechtigkeit, von Teilhabe, weil das ist ja eigentlich die primäre Aufgabe von Staat. Und auf der städtischen Ebene eben von Kommune und von Stadt. Dafür zahlen wir in irgendeiner Form Steuern. Und die Gegenleistung besteht darin, dass man sagt, ihr dürft nicht nur hier sein und mitmachen, sondern wir sorgen auch dafür, dass es euch wohl ergeht. Das ist so ein bisschen der Deal, wenn man mal ganz schematisch denkt. Und das ist jetzt auch auf privatwirtschaftlicher Seite, glaube ich, schon nochmal besser verstanden, zu sagen, wenn ich Dinge in die Welt setze, die tatsächlich die Lebensqualität steigern und bestimmte Dinge eben nicht mehr tun oder anders tun, dann ist das eine höhere anfängliche Investition durchaus wert, weil ich zum einen den dauerhaften Wert meiner Sache, meines Objektes auch erhöhe, wenn ich das eventuell mal wieder veräußere oder so. Ich aber auch, wenn ich ein bisschen anders drauf gucke, feststelle, dass die Effekte, die ich erzeuge, einen hohen Wert haben, ja, auch wenn sie nicht unmittelbar und nicht direkt wieder in meiner Bilanz sozusagen landen. Und das wird ja auch eingefordert. Das finde ich halt interessant, dass man bei vielen Entwicklungsprojekten jetzt einfach höhere und andere Anforderungen daran stellt, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war. Also die Gemeinwohlorientierung, und das ist, glaube ich, der Begriff Gemeinwohlökonomie, den ich interessant finde, von dem ich ein bisschen was mitbekomme im Moment, der wird in seiner Relevanz irgendwie größer. Und das finde ich gut. Es stellt dann auch wieder als nicht wirklich disruptive Entwicklung, aber als was anderes als das Gewohnte an vielen Stellen, stellt eben etablierte Prozesse und etablierte Wege, die Dinge zu tun, auch wieder in Frage. Viele sind auch nicht darauf vorbereitet und verstehen die Frage und den Anspruch nicht. Aber ich glaube, es ist extrem notwendig und es ist dringend, dass man sowohl angesichts der Radikalisierung, die wir sehen in Deutschland und in der ganzen Welt, der Spannung, die wir sehen, der Exklusion, die wir sehen an vielen Stellen, der sozialen Ungleichheiten, dass man diese gemeinwohlökonomische und die Lebensqualitätsbetrachtung und die Teilhabebetrachtung in den ökonomischen Diskurs und in den Stadtentwicklungsdiskurs mit reinnimmt und sagt, was sind da die Aufgaben, die wir haben? Wie können wir das lösen? Und wie kann ich bewerten und bemessen, was wir da tun? Das finde ich extrem spannend, habe aber nur ein begrenztes Verständnis von dem, was die Experten da gerade wirklich diskutieren.
Wie siehst du das generell? Ganz lange gab es immer diesen Spruch, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. In den vergangenen Jahren merke ich persönlich so eine gestiegene Offenheit, einerseits in der Politik, in der Verwaltung, aber auch irgendwie bei Stakeholdern aus Wirtschaft, dass sie sagen, okay, so wie wir in vielen Bereichen agiert haben, gewirtschaftet haben, so geht es nicht weiter. Siehst du das ähnlich, dass jetzt die Diskussion über Visionen, ich will jetzt nicht sagen Utopien, aber so vielleicht auch so ein offener Umgang mit Ideen irgendwie, dass das mir steigt, die Möglichkeit?
Ich kann das nicht unbedingt bestätigen. Ich würde es gerne bestätigen. Nehme das selektiv wahr. An einigen Stellen ja, an anderen nein. Aber das Defizit existiert. Das Defizit an positiven Zukunftsbildern, an Leitbildern, an Utopien und Visionen, egal wie man das nennt, das fehlt. Und es fehlt teilweise natürlich auch den Kritikern, die sozusagen die Gegenwart und die Zustände, die Missstände vollkommen zu Recht adressieren, auf die Straße gehen, anprangern in der einen oder in der anderen Form. Das ist wichtig und das ist richtig. Trotzdem fehlt mir manchmal tatsächlich dann auch an der Stelle der konstruktive Gegenentwurf. So dieses Bild oder die Idee, der Diskurs darüber, was können wir uns denn vorstellen und was möchten wir, wie ein anderer Zustand oder wie ein danach, wenn wir die Wachstumsgesellschaft überwunden haben und wenn wir den Spätkapitalismus überwunden haben oder wie auch immer wir das nennen, was wir da gerade sehen, wie könnte das denn aussehen? Das fehlt und das ist halt auch verdammt schwer, weil die Gegenseite doch deutlich leichter ist, nämlich sich vorzustellen, was passiert, wenn die Dinge immer weniger gut werden. Und diese dystopischen oder alarmistischen negativen Bilder der Zukunft, die kannst du an jeder Ecke nicht nur kaufen, sondern die kriegst du geschenkt und die sind natürlich nicht unbedingt hilfreich. Die sind manchmal hilfreich, um zu definieren, genau das möchten wir nicht und sich die Frage zu stellen, was können wir denn jetzt tun, damit das nicht eintritt, was uns hier als Zukunft gespiegelt wird, in die wir laufen, wenn alles den Bach runtergeht. Und auf der anderen Seite, den positiven Bildern, da gibt es eben Nachholbedarf. Und meine Wahrnehmung ist schon, dass das verstanden worden ist und dass es aber in einer Zeit wie unserer immer schwerer wird, nochmal diese eine Vision oder auch nur drei oder vier zu erzeugen und wirkmächtig zu machen, in Umlauf zu halten und da auch Leute ins Handeln zu bekommen. Darum geht's ja. Weil das alles so kleinteilig, partikularistisch und teilweise radikal geworden ist, dass das schwer ist, weil alle in ihren oder viele in sozusagen ihren Strömungen, Subgruppen, Gemeinschaften, Peergroups und Diskursen unterwegs sind in ihrer Blase, wie wir vor zwei Jahren irgendwie immer wieder sagten, in ihrer Bubble, dass das auch echt eine Aufgabe ist, so ein Bild hinzustellen, wo dann doch eine Mehrheit ins Denken und ins Handeln kommen kann, weil sie sagt, ah, wow, geil, da möchte ich eigentlich hin. Ich konnte das nur nicht in Bilder oder in Worte fassen, wie eine Welt, in der es besser zugeht, als in dem, was wir heute erleben, wie die aussieht. So. Und man sieht das, ne, als Obama in den USA seine großen Reden gehalten hat und seinen Slogan hatte, yes, we can, da war auf einmal eine Stimmung und ein Aufbruch da, die mit einem positiven Zukunftsbild, das gar nicht konkret war, aber mit einer Stimmung von, wir können Dinge erreichen und es kann anders werden, es kann neu werden, zu tun haben. Und das war für mich eigentlich das letzte Mal, dass so eine wirklich große, größere Vision zumindest schemenhaft erkennbar war und worum es da geht. Weil wenn man genauer hinschaut, tatsächlich ist das sehr selten, dass man diese Bilder und diese Visionen und Utopien tatsächlich findet. So, das ist meine Beobachtung. Im Unternehmenskontext, ja, da gibt's natürlich für Leitbilder und für eine Unternehmensvision oder eine Mission, auf der dann Strategien aufgebaut werden, da gibt's und gab's immer einen gewissen Bedarf, gesamtgesellschaftlich so eine übergeordneten Bilder zu generieren. Schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Und dann bleibt natürlich die Frage, braucht's die? Ne? Das, also wofür wären die dann gut? Und nur, dass wir sie vermissen und sagen, es solange keine gute Vision mehr gehört, heißt ja nicht, dass sie dann wirklich einen Beitrag leisten. Aber ich finde, die haben eine enorme Attraktionskraft. Die können wirkmächtig sein und ich wünsche mir das eigentlich. Und ich bin mal gespannt, ob und aus welcher Ecke mal wieder was auftaucht, wo eine größere Bevölkerungsteile sagen können, wow, da möchte ich hin, danke, dass das nochmal gezeigt und artikuliert und mir vor Augen geführt wurde, wo wir eigentlich hin könnten und hin wollten.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Jörn Uetz, vielen, vielen Dank für den sehr spannenden Input, für deine Zeit und ich bin wirklich auch gespannt, irgendwie, welche großen neuen Themen, Utopien, Visionen so um uns herum entstehen. Vielen Dank.
Danke, Konstantin.